SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous.» Der Bund profitierte zu Unrecht. Er muss in einem Fall die Billag-Mehrwertsteuer zurückerstatten. Konsumentenschützerin Sarah Stalder sagt:
«Wir sind sehr froh über dieses Urteil. Das muss rückvergütet werden. Die Leute hatten keine Ahnung, dass da eben etwas Falsches verrechnet wurde.»
Der Rüstungskonzern des Bundes, die RUAG, könnte in Korruption verwickelt werden, warnt die Aufsicht des Bundes. Facebook wächst und wächst und wächst. Schon 1,8 Milliarden Menschen sind mit dabei. Für Werber ein Eldorado. Einst war er der Managerschreck, Dominik Biedermann, der Aktionäre zum kritischen Mitdenken aufrief. Jetzt wird seine Ethos-Stiftung 20 Jahre alt und Dominik Biedermann ist Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Wir haben jahrelang Mehrwertsteuer auf die Radio- und Fernsehgebühr bezahlt. Zu Unrecht. Der Missstand ist seit 2 Jahren behoben. Ein Kläger aber wollte wissen, was ist mit der Mehrwertsteuer, die ich vor den 2 Jahren bezahlt habe. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, der Mann bekommt das Geld zurück. Sascha Buchbinder.
Das BAKOM, also das Bundesamt für Kommunikation, muss die fälschlicherweise erhobene Mehrwertsteuer auf der Empfangsgebühr zurückerstatten. Das Bundesverwaltungsgericht gibt einem Mann recht, der die Mehrwertsteuer rückwirkend bis 2007 zurückverlangt hatte. Das Gericht kommt zum Schluss, dass die Bürger darauf vertrauen durften, dass die Rechnungen der Inkassostelle Billag korrekt seien, auch wenn jahrelang niemand gegen die Mehrwertsteuer von 2,5% geklagt habe, sei dies rechtlich kein Einverständnis. Erst nach dem Urteil des Bundesgerichts vom April 2015 konnten die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass die Steuer zu Unrecht erhoben werde. Die Stiftung für Konsumentenschutz vertritt rund 5'000 Personen, die eine Rückerstattung der Mehrwertsteuer verlangen. Geschäftsführerin Sarah Stalder fordert:
«Eigentlich muss das Recht jetzt für alle Leute angewandt werden, weil das Urteil liegt vor und jetzt liegt es daran, dass eben die Billag respektive das BAKOM dieses Urteil für alle Leute umsetzt und dafür werden wir uns einsetzen.»
Nicht nur die Kläger, sondern alle Zahler müssten die irrtümlich bezahlte Steuer zurückerhalten und zwar rückwirkend für 10 Jahre. Pro Person würden so rund 100 Franken fällig. Die Mehrwertsteuer belief sich in der fraglichen Zeit auf 21 bis 33 Millionen Franken jährlich. Total wären also zwischen 200 bis gut 300 Millionen Franken fällig, plus 5% Verzugszins. Zahlen müsste diese Rechnung das BAKOM, also der Bund, weil das Geld weder der SRG noch der Billag zugute kam, sondern in den Bundeshaushalt floss. Wie das BAKOM reagiert, ist noch offen. Zuerst müsse das Urteil analysiert werden. Ein Weiterzug ans Bundesgericht wäre möglich.
Sascha Buchbinder. Auch nicht besonders erfreulich aus Sicht des Bundes ist der Bericht einer Aufsichtskommission. Mehr dazu in den Nachrichten mit Dominik Rolli.
Der bundeseigene Rüstungskonzern RUAG sei anfällig für Korruption. Diesen Schluss hat die eidgenössische Finanzkontrolle in einem Bericht gezogen. Zwar haben die RUAG in den letzten 3 Jahren Fortschritte gemacht bei der Überwachung möglicher Regelverstöße. Potenzial sieht die Finanzkontrolle aber bei der Unternehmenskultur der RUAG. Im Verwaltungsrat etwa finde das Thema Korruption zu wenig Beachtung. Die Schweiz will den automatischen Informationsaustausch in Steuersachen auf weitere 23 Länder ausweiten, darunter sind China und Russland. Das hat das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen bekannt gegeben. Jedes einzelne Abkommen dazu muss noch durch das Parlament. Die Schweizerische Bankiervereinigung begrüßt den Entscheid des Bundesrates, pocht aber darauf, dass beim Informationsaustausch der Datenschutz eingehalten wird. Das heißt, Bankdaten sollen von den Empfängerstaaten nur für Steuerangelegenheiten benutzt werden dürfen. Die Schweizer Bank Coutts habe schwer gegen die Geldwäschereibestimmungen verstoßen im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre beim malaysischen Staatsfonds OneMDB. Das schreibt die Finanzmarktaufsicht FINMA und zieht Gewinne in der Höhe von 6,5 Millionen Franken ein. Auch würden Verfahren gegen verantwortliche Mitarbeiter eingeleitet. Die Bank Coutts habe seit 2003 mit dem späteren Staatsfonds OneMDB Geschäfte geführt. In dieser Zeit habe es ungewöhnlich hohe und risikohafte Transaktionen gegeben. Die FINMA ging aus den gleichen Gründen schon gegen die Zürcher Privatbank Falken und die Tessiner Bank BSI vor. Die Schweiz ist so wenig gut auf Hitzesommer wie jenen von 2015 vorbereitet. Deshalb brauche es zusätzliche Maßnahmen. Zu diesem Schluss kommt das Bundesamt für Gesundheit in einem heute veröffentlichten Bericht. In den Sommermonaten 2015 starben gemäß Bericht 800 Menschen mehr als in einem normalen Sommer. Als Maßnahme werden sogenannte Hitzepläne vorgeschlagen. Diese sehen vor, dass gefährdete Personen speziell betreut werden, wenn eine Hitzewelle anrollt. Zudem will der Bund besser über das richtige Verhalten informieren und eine landesweit einheitliche Hitzewarnung einrichten. In Rumänien hat Handelsminister Florin Jeanu seinen Rücktritt erklärt. Er reagiert damit auf eine Verordnung der Regierung, die die Strafen für Amtsmissbrauch senkt. Auf Facebook schrieb er, aus ethischer Sicht sei sein Rücktritt der einzig richtige Schritt. Die Neuregelung sieht vor, dass die Behörden Amtsmissbrauch nur noch dann strafrechtlich verfolgen, wenn der Schaden umgerechnet über 47.000 Franken liegt. Gegen diese Änderung haben Hunderttausende in ganz Rumänien protestiert. Der langjährige Oppositionsführer in Kongo-Kinshasa, Etienne Tshisekedi, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Laut einem Bericht des französischen Senders RFI starb er während einer medizinischen Behandlung in Brüssel. Tshisekedi war seit der Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Belgien einer der maßgeblichen Politiker des Landes. Bekannt wurde er durch seinen Widerstand gegen den langjährigen Diktator Mobutu. Tshisekedi war auch Kritiker des früheren Präsidenten Laurent Kabila und dessen Sohn und Nachfolgers Joseph Kabila. Seit Monaten herrscht in Kongo-Kinshasa Anspannung, weil Präsident Joseph Kabila nicht wie vorgesehen im Dezember abgetreten ist. Auf den Schweizer Straßen verkehren immer mehr Fahrzeuge. Der Motorfahrzeugbestand nahm auch im letzten Jahr wieder zu, und zwar um knapp 95.000, wie das Bundesamt für Statistik meldet. Insgesamt sind fast 6 Millionen Fahrzeuge immatrikuliert. Das Wetter. Der Nebel im Mittelland löst sich heute zum Teil auf, sonst scheint meist die Sonne. Morgen ist es zunächst bewölkt und nass, im Laufe des Tages scheint zum Teil die Sonne. Im Süden bleibt es heute und morgen trüb und nass, die Temperatur erreicht 6 bis 11 mit Föhn bis 16 Grad.
Das Geschäft mit Kanonen und Handgranaten, mit Kriegssimulatoren und Munition ist ein lukratives, aber ein heikles Geschäft. Korruption oder illegale Geschäfte mit Kriegsparteien kommen immer wieder vor. In diesem Umfeld bewegt sich auch der Schweizer Rüstungskonzern RUAG. Und er gehe dabei zu große Risiken ein, vor allem im Ausland, warnt die eidgenössische Finanzkontrolle. Aus dem Bundeshaus Dominik Meyer.
Abu Dhabi, Malaysia, Brasilien, Ungarn. Die RUAG hat Tochter- und Partnerfirmen in 14 Staaten. In den letzten Jahren war sie regelrecht auf Einkaufstour. Dabei habe der Staatskonzern nicht genau genug hingeschaut, kritisiert Michel Wissou, der Direktor der eidgenössischen Finanzkontrolle. Die RUAG habe zu wenig geprüft, ob eine Firma illegale oder unseriöse Geschäfte mache.
Ich denke, dass man auch auf die Risiken, die mit solcher Tätigkeit verbunden sind, besser achten sollte.
Die Finanzkontrolle kritisiert, Mitarbeiter und ihr Vorleben etwa würden zu wenig konsequent überprüft. Auch hätten Agenten, welche Rüstungsgeschäfte einfädeln, zu viel Spielraum, selbst in Ländern, die berühmt-berüchtigt seien für Korruption. Am RUAG-Standort in Ungarn schaute die Finanzkontrolle persönlich vorbei und sie stellte fest, Maßnahmen gegen Korruption gab es kaum, Rechnungen wurden zu wenig kontrolliert, ein Bauauftrag ohne Offerte und mit einer hohen Anzahlung vergeben. Der Ungarn-Besuch der Kontrolleure habe Folgen gehabt, sagt heute RUAG-Sprecher Jirschi Paukert.
Aufgrund dieser Prüfung wurden jetzt auch Maßnahmen umgesetzt, um die Compliance am betreffenden Standort auch zu verbessern und derjenigen von RUAG in der Schweiz anzupassen.
Auch die Finanzkontrolle stellt fest, RUAG unternehme etwas, um die Risiken zu senken. Zufrieden aber ist sie noch nicht. Sie sieht Gefahren bei Rüstungsgeschäften mit heiklen Staaten. Die RUAG als Staatsunternehmen muss sich an allen Standorten und mit allen Partnerfirmen auf der Welt an die international eher strengen Schweizer Vorschriften halten. An einem der geprüften neuen RUAG-Standorte im Ausland aber sei die Verkaufsabteilung erst nach 3 Jahren über die Schweizer Vorschriften aufgeklärt worden.
Unser Problem ist besonders in der Tätigkeit im Ausland, die internationale Tätigkeit von RUAG. Da gibt es noch Arbeit.
Folgt Michel Wissou von der Finanzkontrolle. Im Fokus steht auch die Munitionsfirma Nitrochemie aus dem Berner Oberland. Die RUAG ist mit etwas unter 50% an der Nitrochemie beteiligt. An ihren Auslandsstandorten hält sich die Munitionsfirma anders als die RUAG, aber nicht an die Schweizer Exportregeln. Das gehe nicht, sagt die Finanzkontrolle. Die RUAG könne auch als Minderheitsaktionärin Einfluss nehmen. Doch RUAG-Sprecher Paukert widerspricht.
Der Mehrheitsaktionär, wenn er nicht von seiner Linie abweicht, dann kann man da nichts machen. Selbstverständlich kann man es ansprechen. Ich gehe natürlich davon aus, dass das jetzt thematisiert wird.
Mehrheitsaktionär ist der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall. Die RUAG sei noch nie wegen Korruption oder illegalen Rüstungsgeschäften verurteilt oder belangt worden, betont Konzernsprecher Paukert. Man reagiere aber auf den kritischen Bericht der Finanzkontrolle und baue die Vorkehrungen weiter aus.
Dominik Meyer. Und das haben wir noch für Sie vorbereitet. Familienangehörige pflegen neben der Arbeit. Wer bezahlt? Die Frage schon macht einige unserer Gesprächspartner krank. Journalist sein in Zeiten von Präsident Trump.
I don't want to spend each of these briefings talking about misinformation.
Der Pressesprecher des Präsidenten macht Dampf. Er wolle keine Zeit verlieren mit der Korrektur der Texte der Journalisten. Und Liechtenstein vor der Wahl. Warum die Jungen auch dieses Mal keine Palastrevolution wagen wollen. Wer bezahlt, wenn ihr Kind krank ist und Sie arbeiten? Wer bezahlt die Pflege, wenn Ihre betagte, alleinstehende Mutter Grippe und hohes Fieber hat? Heute finden Angestellte in den Unternehmen oft eine individuelle Lösung, besser oder schlechter. Der Bund aber will jetzt eine klare Regelung. Und zwar soll der Arbeitgeber diese Zeit bezahlen. Wie es heute ist, weiß Kurdin Vinzenz.
Zum Beispiel Leukämie. Eine jener Diagnosen, die die Eltern eines Kindes treffen, wie ein Schlag. Vor der Familie steht eine schwierige Zeit mit langwierigen Behandlungen. Man will nur noch eines, beim Kind sein, der Arbeit nachgehen, das tritt erstmal in den Hintergrund. Ein Einzelfall, aber solche Einzelfälle gibt es viele in der Schweiz. Allein verunfallte oder schwer kranke Kinder gibt es hierzulande 800. Und naturgemäß noch viel, viel häufiger sind ältere Menschen auf Hilfe angewiesen. 200.000 sind es. Und oft wollen oder müssen die Angehörigen bei der Betreuung helfen. Angehörige, die sonst arbeiten würden. 140.000 Leute im Erwerbsalter engagieren sich so und bringen sich damit nicht selten finanziell in einen Engpass oder selber gesundheitlich an den Anschlag. Silvia Schenker, die SP-Nationalrätin, die den Bundesrat schon vor 4 Jahren zum Handeln aufgefordert hat, ist überzeugt.
Es braucht für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die ja sehr wichtig ist, braucht es dringend in dieser Frage eine Regelung, die für alle gilt, die klar ist und für die auch ein Rechtsanspruch besteht für die Betroffenen.
Denn genau das gibt es bis heute nur in Ansätzen. Laut Arbeitsgesetz hat der Arbeitnehmer Anspruch auf höchstens 3 freie Tage, wenn ein Kind krank ist. Ob der Arbeitnehmer in dieser Zeit seinen Lohn bekommt, regeln die Gesetze nicht klar, meist ist das aber der Fall. Wenn es um längere Abwesenheiten geht, während derer Familienmitglieder betreut werden, gibt es in den Gesetzen keine Vorschriften für die Unternehmen. Hier ist der Angestellte ganz auf den Goodwill seiner Chefs angewiesen. Das gilt auch für die mehr als 100.000 Migros-Angestellten. Hier schaue man in jedem Einzelfall, so Migros-Sprecherin Martina Bosshardt.
Was kann dem Mitarbeiter in diesem Fall helfen? Möchte er unbezahlten Urlaub nehmen? Gibt es in seiner Funktion allenfalls die Möglichkeit, teilweise Homeoffice zu machen? Ist die Arbeitsreduktion allenfalls eine Hilfe? Aber da muss wirklich jeder Fall angeschaut werden und gesehen werden, was am sinnvollsten und was auch möglich ist.
Beim anderen großen Detailhändler Coop heißt es, man gewähre unbezahlten Urlaub in solchen Fällen, sofern der direkte Vorgesetzte einverstanden sei. Und auch die Post spricht von individuellen Lösungen. Jeden Fall einzeln anschauen, das findet auch Arbeitgeberverbandsdirektor Roland Müller den Königsweg. Vorschriften wären gerade für kleine Betriebe schwierig.
haben Sie einen Dreimann-, Viermann-, Fünfmann-Betrieb und jemand fehlt während längerer Zeit, dann ist das organisatorisch kaum mehr zu verkraften. Es geht also nicht einmal nur um die Frage der Finanzierung von längeren Absenzen, sondern es geht insbesondere auch um das Organisatorische. Und da hat sich einfach die bisherige Praxis bewährt. Man sucht individuell betriebsbezogen nach Lösungen.
Für Silvia Schenker und ihren Parteikollegen Bundesrat Alain Berset eben gerade der falsche Weg. Detaillierte Vorschläge hat der Bundesrat gestern noch nicht vorgestellt. Das will er bis Ende Jahr nachholen. Eine mögliche Lösung wäre ein bezahlter Betreuungsurlaub, der auch länger dauern kann, finanziert über Lohnprozente, bezahlt zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern.
Rendezvous Viertel vor eins. Sie verachten einander und können doch nicht voneinander lassen. Die Journalisten der großen Medienhäuser und der neue amerikanische Präsident Donald Trump haben eine schwierige Beziehung. Das zeigt sich besonders gut im Pressesaal des Weißen Hauses, dort also, wo die Journalisten die neuesten Informationen der Regierung erhalten. Unser Korrespondent in Washington, Beat Soltermann, hat sich diese Szene genauer angeschaut.
James Brady Mediensaal im Westflügel des Weißen Hauses. Präsident Donald Trumps Sprecher Sean Spicer kommt rein, geht hinters Podium.
Welcome back. Great to see everybody. Thank you all for coming.
Und begrüßt die Journalisten. Diese sitzen eng gepfercht auf den 49 Stühlen oder stehen Seite an Seite am Rand des kleinen Raums. Das tägliche Medienbriefing. Trump wollte es abschaffen, nun erklärt Spicer doch die Politik seines Bosses. Oft sind sich dabei der Sprecher und die Journalisten nicht mal über die Fakten einig.
I think, look, Jeff, I've asked and answered this question twice. He believes what he believes based on the information he's provided.
Trump glaube halt, was er glaube, erklärt Spicer. Er verspricht, er wolle als Sprecher stets die Wahrheit sagen.
Yes, I believe that we have to be honest with the American people. I think sometimes we can disagree with the facts.
Aber fügt dann gleich an, dass man über Fakten freilich unterschiedlicher Meinung sein könne. Sprecher von US-Präsidenten wollen ihren Arbeitgeber im besten Licht erscheinen lassen. Spicer geht einen Schritt weiter und schafft bei Bedarf alternative Fakten. Es ist nicht die einzige Änderung für die im Weißen Haus akkreditierten Journalisten, seit Trump nur einige Meter entfernt im Oval Office arbeitet. Gregory Corti von der Zeitung USA Today.
There have been executive orders almost every day. There have been three or four different press events.
Fast täglich Dekrete, Medienanlässe, Twitter-Meldungen, kontroverse Entscheidungen. Es ist schwierig, bei diesem Höllentempo mithalten zu können. Die Gefahr sei groß, dass man etwas verpasse, sagt Corti, der bereits während der Obama-Regierung aus dem Weißen Haus berichtet hat. Der Korrespondent hat ein enges Büro gleich neben dem Mediensaal, wobei Büro ist etwas übertrieben. Es sind ein Tisch und ein Stuhl. Alles ist eng und klein, auch hier. Peter Baker ist der langjährige Korrespondent für die New York Times. Die Zeitung, die Trump auf Twitter fast täglich attackiert, weil er deren Berichterstattung über ihn zu wenig positiv findet. Trump ist sicher empfindlicher als andere Präsidenten und er ist uns gegenüber feindlicher eingestellt. Aber wir sind nicht die Opposition, wie er behauptet, und wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen über die Fakten zu berichten. Wer sich in den Medienräumlichkeiten umhört, stellt fest, die Angriffe auf die Journalisten gehen nicht ganz so spurlos vorbei, wie Peter Baker glauben machen will. Einige Journalisten möchten gar nichts sagen zum Thema Trump und Medien. Man ist vorsichtig, will nicht zur Zielscheibe werden.
I don't want to spend each of these briefings talking about misinformation, but at the end of the day,
er wolle die Journalisten ja nicht der bewussten Fehlinformation beschuldigen, sagt Sean Spicer im Briefing, und tut es dann doch. Um seine Sicht der Dinge und das Volk zu bringen, lässt Spicer neuerdings auch Medienfragen via Skype zu. Und er erteilt Journalisten das Wort, die bis jetzt ignoriert wurden. Anthony Harper von Intermountain Christian News zum Beispiel konnte schon mehrere Fragen stellen. Und nicht nur das.
It was a kind of a unique experience yesterday, being pulled into an opportunity to a gaggle meeting with the press secretary in his own office.
Gestern durfte ich mit einer kleinen Gruppe von Reportern ins Büro von John Spicer und zusätzliche Fragen stellen. Sehr speziell. Alles ist viel offener jetzt. Das kann damit zusammenhängen, dass Intermountain Christian News 17 Millionen christliche Leser in den USA erreicht. Sie haben mehrheitlich Trump gewählt. Oder, wie die Kritiker behaupten, eine Maßnahme sein, um freundlich gesinnte Medien zu bevorzugen und andere zurückzustufen. Der Kampf zwischen den Medien und dem Weißen Haus über die Deutungshoheit der Trump-Präsidentschaft hat erst gerade begonnen. Im James Brady Mediensaal hat Sprecher Sean Spicer für heute jedoch genug informiert. Die Journalisten hätten noch ein paar Fragen, doch die Antworten müssen bis morgen warten.
Der Bericht von Beat Saltermann. Der neue Präsident und seine Wirkung ist heute Abend auch Thema in der Sendung Forum auf Radio SRF 1 um kurz nach 20 Uhr. Facebook, das Unternehmen, mit dem viele von uns in den Schlaf sinken und am Morgen erwachen. 1,8 Milliarden Menschen sind es weltweit. Ein riesiger Werbemarkt ist das aus Unternehmersicht. Facebook macht einen traumhaften Umsatz, einen hohen Gewinn und wird dafür an den Börsen belohnt. Digitalredaktor Jürg Tschirn, wie schafft das ein Unternehmen, nach all den Jahren weiterhin derart zu wachsen, als sei es erst am Anfang?
Es schafft es, weil es in Märkten wie zum Beispiel Asien immer noch zulegen kann. Also dort ist Facebook in den letzten Jahren wie immer stark gewachsen. Wenn die Plattform, so wie wir es jetzt gesehen haben, sich weiterentwickelt, dann wird sie in diesem Jahr sogar die 2-Milliarden-Grenze überschreiten. Also wer heute sich online vernetzen will, der findet seine Kontakte am ehesten bei Facebook und das macht den Dienst natürlich besonders interessant und lässt ihn auch weiterhin wachsen. Und was den Umsatz angeht, da kann man sehen, dass Facebook erfolgreich den Wandel zu einer mobilen Plattform vollzogen hat. Die Mehrzahl der Benutzer schaut Facebook heute auf dem Smartphone-Bildschirm an, wo es für Werbung eben nur beschränkt Platz hat. Und Facebook konnte diese Herausforderung meistern. 84% der Werbeeinnahmen erzielt es heute mit der mobilen Werbung.
Bei uns sagen Junge, Facebook sei nur etwas für Ältere, also über 30-Jährige. Stagniert Facebook denn in Europa wirklich?
In USA und Europa konnte Facebook in den letzten Jahren tatsächlich nicht mehr so viel zulegen, aber hier ist eben auch fast keine Luft mehr nach oben offen. Ich glaube, wer einen Facebook-Account hat, der hat mittlerweile einen. Das heißt aber nicht, dass sich die Jungen von Facebook abwenden würden. Auch in den USA und Europa sind die Benutzerzahlen noch nie zurückgegangen. Also das heißt nicht, dass man einfach aufhört, Facebook zu benutzen. Und was nicht vergessen werden darf, Facebook hat in den vergangenen Jahren Dienste wie zum Beispiel WhatsApp oder Instagram gekauft. Die gehören auch zum Unternehmen. Da werden die Benutzerzahlen auch gezählt. Und diese beiden Dienste sind gerade bei Jungen weiter sehr beliebt und können beide stark wachsen.
Das zeigt auch, Facebook erfindet sich ja ständig neu. Und Mark Zuckerberg hat sagenhafte 3 Milliarden Dollar investiert in eine Frage, nämlich wie kann Facebook weiter wachsen? Was ist die Antwort?
Wenn man Mark Zuckerberg glaubt, dann ist die Antwort Videos. Also Facebook hat Videoinhalte schon in den letzten Jahren stark gesteigert und diese Videos sollen durch neue Werbeformen, die Rede ist von Unterbrecherwerbung, jetzt noch mehr für professionelle und kommerzielle Anbieter interessant werden. Die Pläne sind, dass Facebook in Zukunft der Ort ist, wo wir uns Videos anschauen, also eine Konkurrenz nicht nur für das klassische Fernsehen sein soll, sondern auch für Dienste wie etwa YouTube oder Netflix.
Lässt sich sagen, wie groß das Potenzial ist von solchen Videos?
Zu dem Zeitpunkt jetzt noch schwer, weil das Ganze eigentlich erst eine Ankündigung ist und man noch nicht genau weiß, wie es dann umgesetzt werden soll. Aber wir haben es gehört, Facebook wird bald 2 Milliarden Benutzer haben. Dies sind eine potenzielle Zuschauerbasis und für Produzenten von Videos und auch für die Werbung natürlich sehr interessant. Man hat in der Vergangenheit gesehen, dass Facebook erfolgreich die Konkurrenz kopieren kann. Instagram hat zum Beispiel viele Funktionen des Konkurrenten Snapchat übernommen und damit die Gefahr abgewendet, von Snapchat überholt zu werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so etwas Ähnliches Facebook auch im Bereich der Videos gelingen könnte.
Danke, Jürg Tschirn von der Digitalredaktion. Wenn Junge Politik machen, dann sind sie oft laut, schrill. Die junge SVP wirbt zurzeit mit Plakaten mit einem Dschihadisten. Die Juso warb einst mit nackten Managern. Junge wollen in der Politik oft alles ändern, radikal. Nicht so in Liechtenstein. Sabine Meyer traf dort jene Jungen, die ihr Land politisch aktiv mitgestalten wollen, auch am Sonntag, wenn gewählt wird.
Gruppe Technik.
Ein modernes Sitzungszimmer, ein grauer Tisch, fünf junge Erwachsene mit Laptop, Mineral- und Excel-Tabellen. Was wie ein Business-Meeting aussieht, ist die jährliche Planungssitzung des Jugendrats Liechtenstein. Vorne an der Flipchart Jugendratpräsident Brian Haas, 22-jährig Informatiker. Zusammen mit seinem Kollegen Florian Ramos hat er 2012 den Verein initiiert. Mit dem Ziel, die Politik den Jungen im Fürstentum näher zu bringen, die Jugendlichen aber auch näher zur Politik. Eine Politik, die sehr eigen sei, erklärt Florian Ramos später in der Pause. Lange Zeit sei es üblich gewesen, dass man in eine Partei hineingeboren werde. Dass man wählt, was die Eltern wählen, Rot oder Schwarz, Vaterländische Union oder Fortschrittliche Bürgerpartei. Nun ändere sich das aber langsam.
Man sieht auch, man kann sich aufgrund von Wahlbroschüren, die wir entwickelt haben, auch wir probieren hier ein bisschen gegenzusteuern, dass man eben nicht genau das wählt, was von den Eltern kommt, sondern auch sich selber informiert, was man wählen kann.
«Easy Vote» heißt die Broschüre, die der 23-Jährige stolz präsentiert. Entworfen und konzipiert vom Jugendrat Liechtenstein.
Sie haben auf jeden Fall geschaut, dass man hier sich neutral informieren kann. Die Landschaften sind erklärt, wie man wählt. Und der ganz wichtige Teil ist natürlich nachher der Regierungskandidaten, die Parteienbeschreibung. Und so kann man sich, denke ich, eine sehr gute Übersicht machen.
Vier Parteien stehen diesen Sonntag zur Auswahl. Die zwei etablierten konservativen Volksparteien, Vaterländische Union und Fortschrittliche Bürgerpartei, welche sich an der Regierungsspitze seit über 70 Jahren mehr oder weniger abwechseln. Dazu kommen die Freie Liste mit links-grünem Profil und die DU-Partei, die Unabhängigen, die 2013 auf einen Schlag 4 der 25 Sitze erobert haben. Und über allen, über Volk und Parlament, aber auch der Regierung steht der Fürst. Er hat das letzte Wort. Ein duales System, ein Mix von direkter Demokratie und Erbmonarchie, das bis heute zum kleinen Ländle passe, findet Brian Haas, der nun auch mit am Tisch sitzt.
Der Fürst und das Volk teilen sich die Macht soweit und niemand kann ohne den anderen etwas entscheiden. Und ich denke, das ist eine gute Voraussetzung für unser Land.
Denn der Fürst stehe für Identität und Kontinuität.
Ich denke, der große Vorteil ist, dass unser Fürstenhaus nicht gewählt werden muss. Es stellt sich also sehr stark auf die Zukunft ein und nicht nur auf eine neue Legislaturperiode und denkt so normalerweise viel nachhaltiger als vielleicht ein Politiker einer Partei.
Worte eines 22-Jährigen. Nichts von Rebellion und Widerstand gegen das etablierte System der Erwachsenen. Im Gegenteil. Kollege Florian Ramos muss schmunzeln.
Ich kann leider nur aus meiner eigenen Perspektive berichten, dass es in Liechtenstein eher der Fall ist, dass man ein bisschen mehr zu einem gemäßigten Gedankengut neigt, als zum Beispiel auch in der Schweiz oder in Österreich.
Und den Fürsten zu kritisieren, sei definitiv nicht populär. Schon gar nicht seit der Abstimmung 2012, als mit einem überwältigenden Ja-Stimmenanteil von rund 76% die Vetomacht des Fürsten bestätigt wurde. Und, gibt der angehende Lehrer zu, der sich politisch eigentlich eher links einordnet, auch er stehe, anders als vielleicht noch vor ein paar Jahren, voll und ganz hinter dem System.
Der Wohlstand trägt sicher dazu bei, dass man ein System sicher nicht verändern will. Also never change a winning team jetzt in diesem Sinne. Es kann aber auch damit zu tun haben, weil es eben auch aus der Tradition entstanden ist. Also Teil der nationalen Identität, kann man sagen.
Wolle man als Jugendlicher ausbrechen, müsse man ins Ausland. Von hier in Bändern in 17 Minuten per Bus erreichbar.
Sabine Meyer. Gleich 1:1 im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch mit Dominik Biedermann von der Ethos-Stiftung. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Dominik Rolli.
Das Bundesamt für Kommunikation BAKOM muss die fälschlicherweise erhobene BILAG-Mehrwertsteuer auch rückwirkend zurückerstatten. Das Bundesverwaltungsgericht gab einem Mann recht, der die Mehrwertsteuer auf die BILAG-Gebühren seit 2007 zurückverlangt hatte. Jetzt erhält er 45 Franken. Unklar ist, ob das nun für alle gilt oder nur für eben diesen Kläger. Der bundeseigene Rüstungskonzern RUAG sei anfällig für Korruption. Zu diesem Schluss kommt die eidgenössische Finanzkontrolle. Das Problem liege vor allem in der Unternehmenskultur der RUAG. Dem Thema Korruption werde im Verwaltungsrat etwa zu wenig Beachtung geschenkt. Und in Rumänien hat der Handelsminister seinen Rücktritt erklärt. Dies aus Protest gegen eine neue Verordnung der Regierung, die mildere Strafen bei Amtsmissbrauch vorsieht. Aus ethischer Sicht sei der Rücktritt das einzig Richtige, schrieb der Minister auf Facebook.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.